Ihr hört uns gerade im Podcast Zumutung Kurswechsel, ein Podcast über Nachhaltigkeit, komplexe Systeme und den Mut, etwas zu verändern. In diesem Podcast sprechen wir über offene Online-Kurse, über Menschen und über Projekte, die tatsächlich etwas verändern wollen. Wir erklären, wir diskutieren, wir hinterfragen und wollen euch am liebsten damit anstecken, mitzumachen und mit uns gemeinsam was zu verändern. In den ersten 5 Folgen wollen wir euch mitnehmen durch eine Reihe von Online-Kursen, die wir in den letzten 1,5 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit umgesetzt haben. Wir, das sind Claudia Heinrich und Ellen Pflaum von der HW Hamburg, beide begeistert vom Lernen, beide fest davon überzeugt, dass unser Handeln tatsächlich was bewirken kann und beide ständig im lebendigen Austausch miteinander. Und genau das wollen wir ab jetzt auch hier mit euch machen. Bevor wir richtig einsteigen, Claudia, stell dich doch einmal in 2, 3 Sätzen kurz vor, damit unsere HörerInnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Ja, mein Name ist Claudia Heinrich. Ich freue mich riesig auf dieses Podcast-Projekt und, liebe Ellen, auf das Gespräch, was wir gleich haben werden. Ich bin Personal- und Organisationsentwicklerin, habe dabei eigentlich 2 Arbeitsschwerpunkte. Der eine Punkt ist interkulturelle Kommunikation. Und mit dem Thema bin ich auch hier in der HAW als Dozentin im Fachbereich interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Und der andere Schwerpunkt ist in der Tat Nachhaltigkeit. Wobei, vielleicht nehme ich das jetzt nicht auch schon vorweg, ich würde mich selber nicht als Nachhaltigkeitsexpertin bezeichnen, sondern eher schon getrieben von dem Thema. Und warum, dazu kommen wir ja vielleicht auch gleich noch. Ich würde mich gerne, und das ist jetzt, ich gebe zu, der Begriff ist ein bisschen geklaut. Ich habe mal einen Nachhaltigkeitsbeauftragten getroffen. Der hat sich selber als Nachhaltigkeitsflüsterer bezeichnet. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Aufgaben- bzw. Berufsbezeichnung. Übersetzt für mich heißt das einfach eine Aufmerksamkeit, eine Sensibilität, eine Offenheit für das Thema schaffen. Und auch, wenn es denn gelingt, zu zeigen, dass das auch einfach manchmal ganz leicht sein kann.
Da sagst du direkt in deiner Vorstellung genau das Richtige, was zu diesem ersten Thema, über das wir heute sprechen, auch total gut passt. Vielleicht für unsere HörerInnen zuerst einmal, also wir sprechen heute über den ersten Teil von unseren Online-Kursen, die insgesamt den Titel Basiswissen Nachhaltigkeit haben. Und dieses erste Modul heißt Transformationspfade. Und ganz ehrlich, wenn ich höre, es geht um Basiswissen Nachhaltigkeit, ist Transformationspfade nicht das, was ich erwarte. Genauso wie ich, wenn ich höre, also du kommst aus dem Bereich Personalentwicklung, interkulturelles Management, da erwarte ich das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch nicht. Kannst du mir erklären, wie das zustande kommt? Warum Transformationspfade das Thema vom ersten Modul ist? Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Und was du mit Transformationspfaden und dann eben auch mit Nachhaltigkeit zu tun hast?
Ich glaube, es ist ein super schöner Effekt, dass du von etwas Unerwartetem sprichst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn mehr dieser unerwarteten Dinge in Sachen Nachhaltigkeit passieren, dass vielleicht auch deutlicher wird, dass es manchmal eben, wie ich schon sagte, ganz einfach sein kann. Transformationspfade haben wir gewählt als Schwerpunkt für den ersten Teil der Lernangebote und auch als Auftakt für die gesamte Einheit der Basismodule, weil es aus meiner Sicht sehr wichtig ist oder auch hilfreich, wirklich von Anfang an oder viel mehr das Thema Nachhaltigkeit mit dem Thema Transformation zu verbinden. Sprich, mit einem andauernden, kontinuierlichen, stetigen Wandelprozess. Und für mich gab es so eine Schlüsselsituation hinsichtlich dessen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur, auch, aber nicht nur ein Zustand ist, der einmal erreicht ist, wo man sozusagen Check machen kann und man ist dann grün und alles ist fein. Und dieser Schlüsselmoment war, als ich den Teil der Brundtland-Definition, die Begriffsbestimmung von nachhaltiger Entwicklung ist, und als ich diesen Teil, also diesen Passus in der sogenannten Brundtland-Definition las, nämlich dass nachhaltige Entwicklung als ein stetiger Wandelprozess begriffen werden kann, war für mich der Link zum Thema Kulturwandel sehr naheliegend. Aus der Ecke sozusagen kam ich ja. Da haben wir die interkulturelle Kommunikation. Und mir ist deutlich geworden, dass Nachhaltigkeit natürlich die Fakten von Ökologie beinhaltet, ganz viel Fachwissen, da gibt es auch ganz viel dazu, beinhaltet. Und aber eben auch so eine Ebene erfasst, die vielleicht eher beschrieben werden kann als eine Ebene von Werten. Also was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und wenn sich diese Werte sozusagen wandeln in so einem ständigen Wandlungsprozess, dann kommen wir zum Thema Transformation. Darüber hinaus ist Transformationspfade ein Begriff, der vor allem auch in dem Bereich Hochschule, es gibt ein groß angelegtes Forschungsprojekt mit dem Namen Transformationspfade, im Bereich Hochschule und nachhaltige Entwicklung in Hochschulen bekannt oder einfach gesetzt ist.
Genau, dann verstehe ich das richtig, dass du dir gedacht hast, wir erklären jetzt nicht, also weil du auch gerade gesagt hast, es gibt schon ganz viel Informationen überall verfügbar zu dem Thema. Du hast dir also gedacht, irgendwie jetzt das tausendste Lernangebot dazu, wie ich so einzelne kleine Sachen machen kann, bringt auch nichts, weil diese Information ist überall schon vorhanden über einzelne Impulse. Transformationspfade ist für dich also eher so der Aufruf, in das große Ganze zu starten. Ich habe gemerkt, es muss sich was verändern in dieser Gesellschaft, in der Welt, damit wir überhaupt überlebensfähig bleiben. Und Transformationspfade sind genau das, wo es langgehen, also nicht, wo es langgehen soll, sondern wir brauchen sie, um uns orientieren zu können. Transformationspfade fangen immer irgendwo an. Was kann so ein Start sein auf einem Transformationspfad? Du startest in dieses Lernangebot, in diesen Online-Kurs mit der Frage, du merkst es doch auch. Was sollte ich merken und wie hast du es gemerkt?
Ich würde gerne bei dem Begriff Transformationspfad nochmal einhaken. Vielleicht noch dazu setzen, für mich sind Transformationen, in meinem Verständnis sind Transformationspfade Suchbewegungen. Mhm. Suchbewegungen nach den möglicherweise und hoffentlich hilfreichen, richtigen ersten kleinen Schritten, die dann, aus denen sich sozusagen wirklich ein Pfad ergibt. Und vielleicht in dem Sinn, über dem übertragenen Sinne auch eher so vielleicht Transformationstrampelpfade. Mhm. So wie so Trampelpfade entstehen, wenn man nicht den vorgegebenen Fußweg nimmt, sondern einfach quer über die Wiese geht. Und wenn das viele Menschen tun, dann ist da plötzlich ein Trampelpfad. Mhm. Und Auslöser dafür, wenn ich in meine Beratungstätigkeit schaue, sind Auslöser dafür wirklich vielfältig. Also es kann, und das ist aus meiner Beobachtung, glaube ich, häufiger der Fall, dass es, sagen wir mal, in einer Organisation damit beginnt, dass man vielleicht eine Zertifizierung anstrebt. Und diese Zertifizierungsprozesse, die je nach Branche, je nach Feld ja ganz verschieden sind, haben aber meistens haben viele positive Effekte, den Effekt, der sagen auch dann dazu führt, dass mehr an Transformationspfad begangen wird, ist, dass sie sichtbar machen, was eigentlich alles schon da ist. Mhm. Das ist einfach ermutigend und kann gut auch dazu führen, dass dann sich so ein kreativer Prozess entfaltet. Und man überlegt, ja, guck mal, das machen wir doch schon, dann könnten wir doch eigentlich den nächsten Schritt tun und das auch noch machen.
Ich habe auch in eine Richtung gedacht und vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber was mich tatsächlich nochmal interessiert, gab es diesen einen Moment oder brauchen wir diesen einen Moment noch? Das sind, glaube ich, jetzt zwei Fragen, die ich miteinander koppel, dass jemand merkt, huch, wir müssen was machen, so geht's nicht weiter. Also wenn jemand so einen Zertifizierungsprozess anstrebt, dann hat er ja eigentlich schon gemerkt, wir wollen irgendwas verändern oder wir brauchen das irgendwo wieder. Ist so ein Bewusstsein schon vorhanden. Aber hattest du so einen konkreten Moment, wo du gemerkt hast, so geht's nicht weiter mit unserer Gesellschaft? Du selber ganz persönlich? Und was ich mich jetzt aber, nachdem du das so erläutert hast, eigentlich hat jeder schon mitbekommen, dass es insgesamt nicht ganz so gut läuft auf der Erde, ne? So mit Klimawandel und allem, was dazu gehört. Dass wir was tun sollten, das ist, glaube ich, mittlerweile fast jedem irgendwie vor Augen, ob bewusst, weiß ich nicht, aber vor Augen. Gab es da bei dir so einen ganz konkreten, ganz, ganz simplen Augenblick, wo du gesagt hast, so, hier müssen wir was machen, geht nicht anders?
Also ich erinnere mich an ganz viele Situationen, in denen ich wirklich gestolpert bin über Phänomene, Dinge, die ich beobachtet habe. Zum Beispiel, ganz simpel, ich glaube, das kennen wir alle, den Moment, als man zum ersten Mal realisiert hat, dass die Windschutzscheibe nach einer Autofahrt nicht mehr voller Insekten ist oder die Scheinwerfer. Ich weiß, das war für mich ein absolut schockierender Moment, dass ich plötzlich etwas, was vorher lästig war, weil man es immer wieder wegmachen musste, dann vermisst habe.
Ja.
Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass diese Beobachtung unbedingt gleich in so eine Tat geführt hat. Deswegen, ich glaube, genauso wie Trampel-Transformationspfade sich so aus vielen kleinen Aktionen und Schritten ergeben, so ist es, glaube ich, auch mit dem Weg vom ich beobachte etwas, ich werde mir dessen bewusst und ich gehe in Aktivität über. Mir fällt noch was ein, also was schon sehr, sehr lange zurückliegt. Ich muss jetzt mich an der Stelle hinsichtlich meines Alters outen, aber gut, das gehört dazu. eins meiner Fokusthemen zum Themenkomplex Nachhaltigkeit ist ja all das, was komplex ist an Nachhaltigkeit und was nicht so ganz eindeutig ist und auch nicht so leicht im Entscheiden ist, was mache ich jetzt richtig und was mache ich falsch. Eines meiner Schlüsselerlebnisse, ein sehr frühes Erlebnis, wie gesagt, ich habe, und wir sind jetzt Anfang der 90er, entstand der erste Bioladen in Dresden. Mhm. Also kurz nach der Wiedervereinigung. Kurz nach der Währungsreform, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und das war für mich die allererste Begegnung mit diesem ganzen, also mit dem ganzen Thema Ernährung und Zertifizierung auch, was die Lebensmittelkennzeichnung betrifft. Ich kannte das Konzept Bioladen bis dahin nicht. Und gleichzeitig passierte aber zu dem Zeitpunkt, ausgelöst durch Währungsunion und nach der Wiedervereinigung, ein konträres Phänomen, nämlich dass zunehmend Fertigprodukte in plastikverpackte Produkte gekauft und konsumiert wurden, weil die plötzlich die Supermärkte fluteten und weil dieses Angebot da war. Also der Konsum in der Gesellschaft eine ganz andere Wendung nahm. Und gleichzeitig war ich, und das wurde mir auch in dem Moment bewusst, in so einem Selbstversorgerhaushalt eigentlich aufgewachsen. Und es war für mich ganz selbstverständlich, was zunehmend verschwand. Und ich befand mich sozusagen in einer paradoxen Situation. Also es kam etwas Neues, das war Bio, und es ging etwas, wurde ersetzt durch eben etwas, was überhaupt nicht bio oder nachhaltig war. Das war so. Also ich konnte ja auch nichts dagegen machen, sondern es war einfach sozusagen ein Phänomen der Zeit. Mhm. Und solche Paradoxien, solche Gleichzeitigkeiten von ungleichzeitigen Phänomenen gibt es eigentlich ganz viel, wenn und finden wir ganz viel, wenn wir uns in das Themenfeld Nachhaltigkeit bewegen. Und es gilt es irgendwie, also es gilt dann nicht nur auszuhalten, sondern das natürlich irgendwie zu verstehen, zu verarbeiten, auch erstmal überhaupt zu sehen und auch zu fühlen.
Genau, und dieses Sichtbarmachen, das versuchen wir in unserem Online-Kurs zum Beispiel mit der Idee des Earth Overshoot Days, weil der einfach sehr, sehr bildlich macht, was das Problem im großen Ganzen ist. Kannst du hier einmal kurz erklären und uns sagen, was der Earth Overshoot Day ist und warum wir damit was mit der Nachhaltigkeit oder mit Transformation verändern können? Warum das überhaupt notwendig ist?
Das ist ein Aktionstag, ne? Also das Overshoot Day ist ein jährlich stattfindender Aktionstag, der zum Ziel hat, ein Bewusstsein zu schaffen für die Grenzen der planetaren Belastbarkeit. Der markiert sozusagen den Tag, an dem die Nachfrage, die menschliche Nachfrage nach Ressourcen, die Kapazitäten, die wir in einem Jahr haben, übersteigt. Mit anderen Worten, nach dem Tag leben wir in diesem fortlaufenden Jahr über unsere Verhältnisse. Und was da drin sozusagen resoniert, ist eine der ältesten Definitionen von Nachhaltigkeit, nämlich die forstwirtschaftliche Nachhaltigkeit von Hans-Karl von Carlowitz, der Nachhaltigkeit ja so definiert hat, oder das nachhaltige Prinzip bedeutet, immer nur so viel Holz zu fällen, wie in einer bestimmten Zeit nachwachsen kann. Also richte den Fokus auf das Ressourcenschonende und aber auch den intergenerationalen Aspekt, also für künftige Generationen immer mit zu denken auch. Und ganz andere private Situationen, wenn ich mit in den Urlaub fahre, auf eine Insel, dort aber mich selbst versorgen muss und nach dem dritten Urlaubstag ist mein Proviant alle und ich will aber doof, eigentlich ne? nur genau noch 2 Wochen bleiben, dann ist es Murks.
Das heißt, nach dem Earth Overshoot Day sollten wir eigentlich abreisen, weil wir nichts mehr haben, was wir verbrauchen
können. Ja, schön gesagt, ja.
Ja, aber ja. Wir bleiben, wir
genau.
Bösen Menschen.
Darf ich einhaken bei bösen Menschen?
Ja, Entschuldigung, das war gemein, ne?
Nee, das war wichtig. Also aus meiner Sicht war das sehr wichtig, weil das berührt ja ein ganz wesentliches Element von diesem ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs, beziehungsweise von einer Hürde in dem Nachhaltigkeitsdiskurs, das ist nämlich der erhobene Zeigefinger.
Ich verstecke ihn ja schon hinter meinem Rücken.
Ja, also in der Tat, mir scheint, dass die Tatsache, dass der Diskurs an Aktionen und Bewegungen so moralisch aufgeladen sind, hindert uns häufig im Handeln und bringt uns aus der Verbindung mit unseren Beobachtungen, mit unseren Empfindungen, mit unserem auch Mitgefühl und mit sowas wie gesundem Menschenverstand.
Ja. Wir haben jetzt aber tatsächlich wieder überwiegend in meiner Wahrnehmung über recht ökologische Themen gesprochen. Ich weiß aber, weil ich mich mit dem Thema jetzt, auch wenn ich nicht die Expertin fürs Thema Nachhaltigkeit bin, weil ich mich jetzt dadurch, dass wir auch zusammengearbeitet haben, ein bisschen damit beschäftigt habe, dass Nachhaltigkeit eben kein rein ökologisches Thema ist, sondern wir müssen, also wir haben eben schon die Menschen mit angesprochen, die irgendwie mitmachen müssen, ne? Und spätestens bei den SDG wird es deutlich, dass es eben nicht nur um Ökologie, um Klimawandel und Ähnliches geht, sondern auch um ganz, ganz andere Themen, die wir wiederum auch nicht sofort erwarten, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Die meisten Leute, wenn du die über Nachhaltigkeit befragst, wäre wahrscheinlich die erste Antwort, dass es irgendwas mit Öko zu tun hat. Hat es aber eben nicht nur. Und deswegen ist ein Thema bei uns in diesem Online-Kurs, wenn es um Transformation geht, eben auch das Thema SDG. Und du darfst gleich verraten, wofür SDG steht. Ich mache das nicht. Was sind die SDG? Was haben sie wiederum auch mit Nachhaltigkeit zu tun? Und welche Aspekte bringen sie noch mit rein, die eben nicht nur rein ökologisch zu betrachten sind?
Ich löse mal auf.
Hau raus.
Die SDG sind die Sustainable Development Goals. Ich würde aber jetzt gerne hinterher schicken, das sind die bunten Kacheln. Oder
die
Würfel,
kennt jeder, ne?
Die jeder kennt.
Ja.
Und damit sind wir eigentlich auch schon bei einer aus meiner Sicht ganz wichtigen Leistung der SDGs. Aber eins nach dem anderen. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind zunächst politische Ziele zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung. Und zwar auf ökologischer, sozialer und ökonomischer Ebene. Und sie sind 2016 verabschiedet, laufen bis 2030. Agenda 2030 ist so das Stichwort dafür. Und sie sind Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das heißt, sie sind wirklich global angesiedelt und sind aber so zu verstehen, dass sie sich sozusagen runterbrechen lassen von globaler auf nationale Ebene, auf regionale, auf lokale und würde sogar so weit gehen auf interindividuelle Ebene. Und da sind wir bei bunte Kacheln. Die SDGs sind in Piktogramme gegossen, die sehr eindrucksvoll sind, sehr leicht merkbar, einen hohen Wiedererkennungseffekt haben. Und ich würde sagen, es ist einfach eine gute Bildsprache gelungen, die wichtig ist im Thema Nachhaltigkeit, weil es ist gut, eine Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch eine Kommunizierbarkeit zu erreichen.
Und was mache ich ganz konkret mit den SDG? Also sie sind schön, sie sind bunt.
Genau, du schaust sie erstmal an.
Ich schaue sie mir an, okay. Und dann?
Also es sind Ziele, die mit Indikatoren auch belegt sind. Das heißt, sind qualitativ und quantitativ beschrieben. Sie sind messbar.
Was heißt das konkret?
Ne? Mhm. Also man kann wirklich zu jedem Ziel messen, inwieweit es erreicht wurde oder nicht. Sie geben darüber hinaus eine Orientierung, würde ich sagen. Also ich nutze sie in der Tat in der Lehre, in der Arbeit mit den Studierenden, in dem Moment, in dem Studierende die Aufgabe bekommen, eine Projektidee zu entwickeln, im großen Themenfeld Komplexität und Nachhaltigkeit. Und dann ist ja immer die Frage, wo fange ich denn an? Aus welchem Feld oder aus welchem Sektor suche ich mir etwas? Und wir arbeiten da mit den SDGs als ein Orientierungsrahmen. Und die Aufgabe und die Frage an die Studierenden meinerseits ist dann, tauscht euch in den Projektgruppen zunächst darüber aus, welche Ziele kennt ihr, welche sind euch vertraut und zu welchem Themenfeld ist es eher soziale Nachhaltigkeit? Mhm. Ziel 1 ist keine Armut, kein Hunger. Oder ist es eher der ökologische Bereich? Zum Beispiel Leben unter Wasser ist das ein Schutz der Tier- und Pflanzenwelt unter Wasser, ist ein Ziel. Und so dass Studierende dann darüber in Austausch kommen können und eben auch zu einer Entscheidung letztendlich für ihre Gruppe, zu welchem Ziel möchten wir beitragen.
Das heißt Orientierungsrahmen, jetzt also aufs Studium bezogen Orientierungsrahmen, aber für mich, für mein Leben vielleicht, wie so eine Art Wegweiser, der mir Punkte gibt, mit denen ich mich mal befassen sollte, wenn ich irgendwie einen nachhaltigeren Lebensstil anstrebe oder irgendwas beitragen möchte. Dann kann ich eben die SDG benutzen, um überhaupt erstmal zu gucken, welches Thema ist mein Thema im Bereich Nachhaltigkeit und anhand der Indikatoren, die dazu formuliert werden, eben auch gucken, in welche Richtung soll es jetzt gehen, wenn ich selber was machen möchte. Nun haben wir schon 2026. 2030 ist ja nicht mehr ganz so weit weg, also es ist quasi um die Ecke. Wir haben dazu auch mit Professor Dr. Walter Leal gesprochen. Professor Leal ist Professor für Management des Klimawandels an der HAW Hamburg und ein international renommierter Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaftler sowie Begründer zahlreicher Nachhaltigkeitsnetzwerke und Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit. Genau dazu haben wir mit ihm gesprochen. Wir wollten wissen, es gibt Indikatoren, die Ziele werden überprüft regelmäßig und eigentlich stehen wir schon kurz vor dem Zeitpunkt, an dem Ziele erreicht werden sollten. Deswegen haben wir ihn gefragt, welches Ergebnis oder welcher Trend hat Sie bei den SDG positiv und welcher negativ überrascht?
Ja, also der Vorteil von der Umsetzung der SDGs ist es, dass die Menschen mittlerweile sehr bewusst ist, wie man zum Beispiel durch Einkaufen, durch Verbrauch von Ressourcen die Umwelt beeinflusst. Außerdem merken wir, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein zu Themen wie zum Beispiel Gender Equality zugenommen ist. Darüber hinaus, es ist ersichtlich, dass durch die Diskussion über die SDGs, es ist bewusst, dass Themen wie Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Ressourcenschonung zusammenhängt und dass wir als Menschen nicht nur einen Aspekt berücksichtigen sollen, sondern auch das gesamte Spektrum von der SDGs und von Nachhaltigkeit insgesamt. Das finde ich positiv, sowas gab es noch nie. Im Hinblick auf die negativen Aspekte, was nicht richtig bisher gelaufen ist, kann man leider sagen, dass die Breite von den SDGs ein Problem sein kann. Das heißt, viele Menschen denken, oder sind 17 Ziele, einige davon sind ganz weit weg von mir, wie zum Beispiel das Thema Frieden, aber man merkt heute, dass es doch nicht so weit weg ist. Ein anderer Aspekt ist, dass die Umsetzung wird oft betrachtet als eine Umsetzung, welche die Länder, die Regierung betätigen sollen. Das ist ein Problem. Vielmehr, wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass die Umsetzung der SDGs an uns liegt. Da sehe ich Verbesserungsbedarf.
Claudia, jetzt haben wir eine sehr akademische Perspektive auf das Thema gehört. Hast du vielleicht noch ein ganz, ganz einfaches Beispiel dafür und ein konkretes Beispiel dafür, wie wir die SDG als Wegweiser benutzen können?
Ich habe ein Lieblings-SDG. Darf ich von dem erzählen?
Natürlich, dafür sind wir hier.
Das SDG, das so ein bisschen raussticht aus der Reihe der übrigen, und das ist das der Multiakteurspartnerschaften. Es gibt in der Tat ein SDG, das letzte, was über all die anderen, finde ich, ein bisschen hinausragt, indem es sagt, um die anderen SDGs zu erreichen, brauchen wir Multiakteurspartnerschaften, Netzwerke. Mit anderen Worten, wir müssen lernen, zu kollaborieren, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Und mit der Perspektive, vor allem aus der Hochschulwelt, liegt natürlich nahe, im Bereich der interdisziplinären Arbeit zum Beispiel dabei zu denken. Und interdisziplinäre Arbeit, ich komme wieder zu deinem Anfangsstatement, Ellen, zurück, vielleicht nicht unbedingt das Erste, was einem einfällt, an Nachhaltigkeit denkt. Ne? Steht aber in den SDGs. Also nehmen wir das mal ernst und verfolgen diesen Pfad weiter oder versuchen, diesen Pfad zu gestalten. Und das führt zu einer Ergänzung der SDGs, die es auch noch gibt, die sogenannten IDGs. Die IDGs, die sogenannten Inner Development Goals, die beschreiben, was wir brauchen, was wir an Haltung brauchen, um die SDGs, um zu den SDGs gut beitragen zu können. Und das sind nur 5. Gute Nachricht. Es gibt noch 5 IDGs. Und das dritte ist das IDG Relating. Und für mich passt das SDG Multiakteurspartnerschaften und dieses dritte Ziel der IDGs, nämlich in Beziehung zu anderen zu treten, Beziehungen zu gestalten, eine Haltung, aber auch eine Kompetenz zu entwickeln, dass ich weiß, wie kann ich in Beziehung, wie in belastbare Arbeitsbeziehungen auch zu gehen, gehören unmittelbar zusammen. Und das wäre zum Beispiel ein Weg, der gerade in der Hochschulwelt, aber generell auch für alle, die sich mit Lernen beschäftigen, natürlich sowas wie eine gute Basis, denke ich, ist. Zu lernen, gut zusammenzuarbeiten.
Das sagst du so einfach. Ich erinnere mich noch, als ich ich oute mich jetzt auch mal, vor so 20 Jahren studiert habe, da gab es noch Module zum Thema Teamarbeit, um überhaupt zu lernen, wie man miteinander arbeitet. Das führt mich zu der Frage, wenn ich diese Kombination angucke aus unterschiedlichen Themen, du hast schon was zu Leben unter Wasser, Armut gesagt, das sind, und jetzt auch noch diese Inner Development Goals, dass ich auch noch wissen soll, wie ich mit anderen zusammenarbeite. Das klingt nach unglaublich vielen Dingen, die ich wissen und können muss, bevor ich überhaupt was starten kann. In diesem Zusammenhang höre ich immer wieder den Begriff SDG Literacy, also Alphabetisierung. Was ist das?
Ich kann das nicht beantworten, ohne Herrn Leal zu zitieren, weil das ist ein Wort, was ich von Herrn Leal sozusagen mitgegeben bekommen habe. Und
dann fragen wir ihn doch.
Ja, genau.
Es wäre ein Traum, wenn unsere Bevölkerung SDG literate ist. Das heißt, dass die Leute wissen, was die SDGs sind, was sie bedeuten und wie ihr Alltag damit beeinflusst wird. Diese Art von SDGs Literacy und eine sogenannte Alphabetisierung über die SDGs soll wirklich langfristig ein Ziel sein. Es ist so, dass die SDGs bis 2030 umgesetzt werden sollen. Natürlich, die Geschichte endet nicht dort, sondern es geht noch weiter. Also wenn uns gelingt, das Thema SDGs, die Ziele von Nachhaltigkeit in unser Alltag einzubeziehen, dann wir fangen an vom Kindergarten an bis zur Schule und bis zur Uni, da konnte uns tatsächlich gelingen, eine Generation von jungen Leuten aufzubauen, die dann durch diese Erkenntnis dann ihre Zukunft positiv beeinflussen können. Damit werden wir weniger Umweltverschmutzung haben, wir werden weniger Verschwendung von Ressourcen und eine bessere und friedlicher Welt. Die Umsetzung der SDGs ist wirklich keine schwierige Aufgabe, denn jeder von uns hat einen Einfluss auf die Umwelt und auf die Umgebung. Wenn uns gelingt, unseren Lernenden aufzuzeigen, dass was immer sie tun, in der Umwelt einen Einfluss hat, dann werden sie sicherlich mehr Motivation bekommen. Zum Beispiel die Wege, die wir einkaufen. Wenn wir in den Supermarkt gehen und wenn wir Material kaufen mit Plastikverpackung, da könnte eine negative Umweltauswirkung sein, brauchen wir wirklich dieses Material mit Verpackung zu kaufen. Das wäre ein Schritt, den man täglich umsetzen kann. Oder wenn ich zur Uni gehe, soll ich wirklich mit dem Auto fahren oder kann ich mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder mit der U-Bahn oder der S-Bahn. Das sind kleine Schritte, die man wirklich auch täglich umsetzen kann. Es kann auch für uns positiv wirken, wenn wir unsere Ernährung zum Beispiel einstellen und wir Material oder Essen kaufen, Gemüse kaufen, die lokal, regional produziert werden, tragen wir auch einen positiven Beitrag zum Weltschutz bei. Das heißt, ja, unsere Lernenden sollen dieser Brücke bauen zwischen das, was sie gelernt haben in dem Modul und was sie in der Realität umsetzen können. Und wie meine Beispiele zeigen, ist gar nicht so schwierig.
So, für mich klingt es ehrlich gesagt alles jetzt ganz schön groß. Ich muss ganz viel wissen, ganz viel können. Es gibt so einen Rahmen, wo das alles eingeordnet wird. Ich muss irgendwie systemisch denken, Wissen in Handlung überführen, kritisch bleiben. Geht das Ganze auch ein bisschen einfacher für mich? Und da frage ich jetzt dich.
Ich komme zurück zum gesunden Menschenverstand.
Ja.
Und vielleicht schon natürlich nochmal so ein bisschen untersetzt mit etwas, was gesunden Menschenverstand, glaube ich, auch fühlbar macht. Nämlich, wenn wir schaffen, wirklich in Verbundenheit zu kommen mit uns selber, mit anderen, aber eben auch mit der Welt, die uns umgibt. Und das kann sowas ganz Simples sein, wenn ich irgendwo auf der Straße Müll liegen sehe und kann ich mich ärgern und sagen, halt Großstadtphänomen, es ist hässlich, ich guck weg. Oder aber ich hebe es auf und sorge dafür, dass der Weg wieder sauber ist. Es können solche kleinen Sachen sein. Die kann ich aber nur machen, wenn ich wirklich in dem Moment das auch, und das geht eben nur über Verbundenheit, glaube ich, wenn ich es in dem Moment auch wirklich fühle. Wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, ich sehe den Müll auf der Straße und denke, müsste man mal wegräumen oder sollte ich jetzt wegräumen, aber ich gehe lieber dran vorbei, dann sind wir wieder beim moralischen und bei dem erhobenen Zeigefinger. Und deswegen glaube ich, es geht wirklich nur über Verbundenheit und einfach machen.
Da kann ich ein ganz einfaches Beispiel bringen zum Thema Verbundenheit. Meine 5-jährige Tochter geht mindestens einmal die Woche bei uns durchs Naturschutzgebiet und sammelt Müll, weil sie es nicht aushalten kann, wenn der Müll da liegt. Und es ist jetzt kein erhobener Zeigefinger, aber sie fragt sich wirklich, warum Menschen einfach ihren Müll wegschmeißen, in die Natur schmeißen, obwohl es ja überall Mülleimer gibt, ne? So, das. Und selbst 5-Jährige können schon beitragen. Dann sollten wir es doch, jetzt guck mal, jetzt kommt bei mir wieder der erhobene Zeigefinger. Dann sollten wir es doch auch können, verdammte Axt. Aber ich lerne noch und ich lerne ganz viel dadurch. Jetzt haben wir das Thema Müllsammeln. Das ist ja wirklich ein kleiner Impuls, den jeder von uns machen kann. Damit haben wir das, was vorher für mich noch so groß und so komplex wirkte, doch wieder zurückgeholt auf etwas, wo ich das Gefühl habe, wirklich was machen zu können, wo ich das Gefühl habe, ich kann was erreichen, ich kann was beitragen. Das ist schön, dass wir jetzt am Ende das Ganze doch nochmal auf ein bisschen was Einfacheres gekriegt haben. Wir wollen euch aber ganz am Schluss noch zwei, drei kleine Impulse dalassen, was ihr tun könnt. Oder wir wollen euch gar nicht sagen, was ihr tun könnt, sondern wir wollen euch erzählen, was wir einfach mal gemacht haben, um so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit beizutragen. So, Claudia, was tust du bereits oder was möchtest du uns empfehlen, was wir tun könnten?
Was ich bereits tue, und vielleicht, ich stocke jetzt gerade, weil es ist nicht so leicht übertragbar für jeden, aber ich habe dafür gesorgt, dass eine Streuobstwiese geblieben ist und nicht mit einem Mähroboter bearbeitet wird. Und übe mich, und ich glaube, das wiederum ist etwas, was wir alle tun können, übe mich in der Pflege der Streuobstwiese im zirkulären Denken, also wirklich in Kreisläufen und Kreisen zu denken. Denn zu einer Streuobstwiese gehört ja auch die Wiese, gehört das Heu, es gehören die Schafe, die dann einmal im Jahr auf dieser Wiese stehen. Es gehören die Insekten dazu, die kommen jetzt im Frühling, wenn die Bäume blühen. Es ist dann irgendwann das Fallobst da, was wegkommt und weiterverarbeitet wird oder eben auch liegen bleibt und zu Humus wird. Und ja, das zu beobachten, das zu fördern. Und ich habe mir vorgenommen, das noch auf viel mehr Bereiche zu übertragen und immer wieder so gedanklich versuchen, den Kreis zu schließen.
Das ist gut. Ich selber bin da eher auf so einer ganz, ganz individuellen, pragmatischen Ebene unterwegs. Ich habe mir vor so 2-3 Jahren vorgenommen, und mittlerweile bin ich da auch ganz gut drin, von April bis Oktober immer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das sind ungefähr 10 Kilometer. Das ist so knapp über meinem eigenen, also knapp außerhalb der Komfortzone, weil 10 Kilometer ist echt ganz schön anstrengend. Aber das hat einfach so viele positive Effekte auf diverse SDGs. Also ich selber bleib gesund. Das ist, also jetzt ist, ich weiß, es ist total individuell, ne? Aber ich tue was dafür, dass ich fit bleibe. Ich benutze kein Auto. Es ist ein Auto weniger, das auf der Straße ist an den Tagen, an denen ich unterwegs bin. Es kostet mich letztendlich keine Zeit, weil es völlig egal ist. Also die Dauer für 10 Kilometer in einer Großstadt, ob du die mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen fährst, das ist fast die gleiche Zeit zum Arbeitsverkehr. Und dadurch ist das für mich eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, also für mich und auch für das Ökosystem, was dahinter steht, weil ich keine Emissionen habe oder kaum Emissionen habe. Natürlich muss ich was essen, damit ich Fahrrad fahren kann, aber das lasse ich mal unter den Tisch fallen. Das ist gut für die Umwelt und das ist gut für mich. Und das sind ja eigentlich die Ideen, die am besten sind, ne? Also wenn es mir eigentlich gar nicht schwerfällt und mir eigentlich auch ganz gut tut, was ich da tue, dann funktioniert das eben auch. Dann kann man es auch längerfristig durchhalten. Ich glaube, auch wenn man sich irgendwie zu viel vornimmt und ich will jetzt die Welt retten, dann wird man ja irgendwie auch ganz schön deprimiert, ne?
Wenn man sich überfordert.
Ja, wenn man sich überfordert. Genau. Also ich kann ja nur in meinem Wirkungskreis wirklich auch was bewirken, ne? Und hoffen, dass das vielleicht ausstrahlt auf andere, dass die dann auch mit dem Fahrrad kommen und so. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses mit dem Verbinden miteinander, dass wir versuchen, nur für uns erstmal zu denken und zu gucken und dann das übertragbar machen.
Aber ich würde gerne noch was ergänzen, weil es ist nicht nur für dich und für die Umwelt, sondern das ist auch für die anderen gut, wenn du mit dem Fahrrad fährst.
Weil ich dann viel entspannter bin.
Genau. Nein, nicht nur das, sicher auch. Ja, und du glücklich bist, dass du das machst, das strahlt ja. Aber du hast eine Vorbildrolle. Du steckst an.
Genau.
Und ich habe vorhin mal gesagt, na, einfach machen. Das ist leichter gesagt als getan, ganz klar. Es gibt so in der Nachhaltigkeitskommunikation posiert dieses, wir kennen es alle, Sprichwort, tue Gutes und rede darüber. Mhm. Das zielt ja auch auf eine Vorbildwirkung. Also wenn ich darüber rede, nehmen es andere wahr und machen vielleicht mit oder werden inspiriert. Und da sind wir wieder bei IDG Nummer 3 und dem Relationalen. Ne? Wie trete ich in Beziehung zu anderen?
Wenn ihr ihr da draußen, die uns gerade zuhört, wenn ihr eure Impulse, eure Ideen uns einfach mitteilen wollt, also macht Gutes und redet hinterher drüber, dann schreibt uns das, was ihr gemacht habt, das, was ihr angefangen habt, an unsere E-Mail-Adresse hoou@haw-hamburg.de, und dann machen wir irgendwann mal eine Spezialfolge zu all diesen kleinen Impulsen, die zusammengekommen sind, und dann reden wir drüber und streuen es in die Welt. Und dann entsteht daraus die Verbindung, die wir brauchen, um auch aus kleinen Maßnahmen was Großes entstehen zu lassen.
Ich habe gerade so eine bunte Kacheltapete vor Augen, wie bei den SDGs, mit guten Taten und Beispielen, die an die WHO geschickt wurden.
Genau. Aber du wolltest noch was sagen.
Ich wollte noch was sagen zum Thema Überforderung. Und komme damit nochmal zurück zu diesem Komplexen. In die Überforderung komme ich, auch ich ganz persönlich, wenn ich zum Thema Nachhaltigkeit es ganz, 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 ganz richtig machen will. Mhm. Und warum komme ich da rein? Weil es das nicht gibt. Und deswegen spreche ich so gerne und viel von der Komplexität von Nachhaltigkeit. Es ist immer eine Suchbewegung und so ein Aushandlungsprozess. Und ich kann sie sozusagen nie jetzt und für alle Ewigkeit festschreiben, was nachhaltig ist. Mhm. Sondern ich muss mich immer wieder neu auf die Suche machen. Und das geht eben leichter, wenn man es nicht alleine macht, sondern wenn man mit anderen darüber spricht. Und wenn man eben nicht erwartet, dass jetzt die Wahrheit fällt und dann hat man, und ich habe die ganze Zeit eine grüne Wand vor mir. Das habt ihr extra gemacht, ja. Ne? Ja, genau. Okay.
Aber dass wir darüber auch nochmal reden, wie schwierig es ist eigentlich, also wenn man den Anspruch hat, wirklich die beste Entscheidung zu treffen, wie schwierig und wie komplex das Thema wird, wenn man das macht. Und ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir uns einfach erstmal, ohne so wahnsinnig viel nachzudenken, auf den Weg machen. Genau, also wir reden ja über Transformationspfade. Also lasst uns einfach erstmal auf diesen Pfad gehen. Die Komplexität kommt schon noch und das ist die gute Überleitung. Direkt in der nächsten Folge sprechen wir über Komplexität. Für heute würde ich sagen, sind wir am Ende und haben erstmal genug über das Thema Transformationen gesprochen, um euch auch zu zeigen, was wir damit erreichen wollen, was wir uns dabei gedacht haben, ausgerechnet mit dem Thema Transformation zur Nachhaltigkeit anzufangen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt und wenn ihr jetzt so richtig angefixt seid und denkt, dass ich muss da weiterdenken, ich muss da weiter lernen, dann haben wir eben diesen Online-Kurs Transformationspfade für euch. Der Link ist in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt oder auch so Dinge im Kopf habt, die euch schon seit Jahren beschäftigen, die ihr mal durchdekliniert haben wollt oder ihr wollt, dass wir uns darüber unterhalten, darüber diskutieren, schreibt uns einfach an die eben schon genannte E-Mail-Adresse hoou@haw-hamburg.de und schreibt uns eben dahin auch, welche kleinen Schritte ihr bereits gestartet habt. Und wir haben eben festgestellt, dass man Veränderungen auch mit kleinen und einfachen Schritten beginnen kann. Und für die nächste Folge nehmen wir uns dann aber trotzdem wieder Größeres vor und reden über Komplexität. Danke, Claudia, dass du heute so schön mit mir geplaudert hast und bis zum nächsten Mal beim Podcast Zumutung Kurswechsel.
Und vielleicht ist der erste Schritt ja auch eher ein Stolpern. Vielleicht beginnt jeder Transformationstrampelfahrt mit einem Stolpern. Danke, Ellen.
Danke. Tschüss.
Tschüss.